Ja, guten Morgen. Jemand sagte, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Kurz gesagt, der Mensch lernt nichts aus der Geschichte. Inwieweit das bewiesen ist, überlasse ich den Historikern und vielleicht auch noch den Soziologen. Aber ich denke, dass wir als Christen einen Unterschied machen sollten. Denn die Geschichten, mit denen wir es zu tun haben, sind aus dem Wort Gottes, sind das Wort Gottes. Deshalb sind wir, was das Lernen angeht aus diesen Geschichten, nicht nur auf unsere eigenen Fähigkeiten geworfen, sondern wir können uns auf den Beistand des Heiligen Geistes verlassen. Und er hat kein größeres Interesse daran, dass wir im Glauben vorwärts kommen, im Glauben lernen, im Glauben reifen. Wir wissen, dass sich die Welt in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte geändert hat, wenn man bedenkt, dass früher unsere Vorfahren in Höhlen wohnten, was wir heute so alles machen. Aber eines ist geblieben. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist das Herz des Menschen dasselbe geblieben. Kämpfe, Anfechtungen, Versuchungen, Niederlagen und Siege gab und gibt es schon zu allen Zeiten. Daher kommt ja auch die Aktualität der Bibel unter anderem. Biblische Geschichten sind als Lebenshilfe gedacht. Aus diesen Beispielen der Vergangenheit können wir Lehren für unser Leben hier und heute ziehen. 1. Korinther 10 werden wir unter anderem darauf hingewiesen. Da heißt es, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden uns zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Ich mache hier eine Unterbrechung in meiner Predigtreihe im Johannesevangelium. Das waren ja die sieben Zeichen. Und ich war eigentlich schon in Gedanken dabei, über die sieben Ich-Bin-Worte Jesu eine neue Predigtreihe anzufangen. Und sozusagen im letzten Moment, ich habe einen Satz gelesen, wo Elia vorkam, und das hat bei mir irgendwie gezündet. Und ich habe gedacht, okay, jetzt machen wir eine Unterbrechung und beschäftigen uns mit dem Propheten Elia. Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Und es heißt in 1. Könige Kapitel 17, Vers 1, dass er ein Tischbitter war aus dem Ort Tischbe. Und er kam aus dem Landstrich Gilead, das ist südöstlich des Sees Genezareth, wo sein Heimatort lag, das ist nicht bekannt. Da gibt es nur unbeschädigte Vermutungen. Also dieser Ort Tischbe. Er lebte 900 Jahre vor Christus und er lebte im Nordreich. Nun, Bibelleser wissen, dass sich Israel, das Volk Israel geteilt hat, das Südreich, Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich, die 10 restlichen Stämme mit der Hauptstadt Samaria. Und im Nordreich lebte Elia. Diese Teilung war eine Folge der Sünde des Salomo. Sein schrecklicher Abfall von den Geboten Gottes im Alter. Das ist mir, muss ich euch sagen, eine beständige Warnung, ja, nicht nachzugeben, auch wenn ich jetzt schon ein alter Herr bin, sondern dran zu bleiben. Dabei hätte Salomo aus der Geschichte lernen können, denn seine Eltern, David und Bathseba, das war eigentlich die Warnung schlechthin. Denn aus dieser Liaison zwischen David und dieser Bathseba ist schreckliches Unheil über die ganze Familie gekommen. Kinder haben ihr Leben gelassen, Absalom, Revolution wurde auch getötet und so weiter. Vergewaltigung gab es, Mord und Totschlag. Alle Könige des Nordreichs, angefangen von Jerobeam, die waren gottlose Herrscher. Das heißt also, Elia lebte unter einem völlig gottlosen Volk. In Kapitel 16 von 1. Könige, da heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des König von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isebel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also Israel bedeutet hier das Nordreich. Diese beiden Götzen, Baal, die männliche Variante, und Aschera, die weibliche, waren für Sonne, Wind, Regen, für die Ernte und die Fruchtbarkeit allgemein zuständig. Und nun verstehen wir auch, warum Gott durch den Elia nicht ein Erdbeben geschehen ließ oder eine Seuche, sondern eine Dürre von 3,5 Jahren. Damit sollte gezeigt werden, wer das Wetter macht und das Klima im Griff hatte und damit, wer der wahre Gott ist. Ich habe mir so gedacht, Bibel lesen würde auch heute nicht schaden. Vom Rand aus gesehen, das möchte ich extra betonen, finde ich das geradezu amüsant, wie hysterisch alternativlose Fakten, wie mit fatalen Folgen, das war die Überschrift, weil ein Gletscher in der Schweiz am Schmelzen ist, ja, fatale Folgen, Heißzeit, wir verbrennen, 11:55 ist mir aufgefallen, die Uhr war immer 11:55, da dachte ich mal über Jahre vorher schon, da war das noch gar nicht so das Problem, die Uhr ist stehen geblieben, jetzt haben wir plötzlich 11:55. Eigentlich müsste es bei 12 den Rums machen, ja? Hat es aber nicht. 11:55, es geht immer noch so weiter. Ja? Aber plötzlich ist das nicht mehr so wichtig. All dies ist plötzlich nicht mehr so wichtig, wenn es tatsächliche Probleme gibt, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen müssen, seit, ich meine jetzt die Pandemie und vor allen Dingen auch den Krieg. Wünschen wir uns nicht manchmal, dass ein Prophet der Gottlosigkeit unserer Zeit entgegentritt und in der Lage wäre zu beweisen, wer der wahre Gott ist? Wenn Gott in der Geschichte Propheten zu seinem Volk Israel sandte, dann war das aus dem ersten Grund, die Sünde beim Namen zu nennen, und der zweite war der Ruf zur Umkehr. Das war ein Beweis der geduldigen Gnade Gottes, denn er will nicht den Tod des Sünders, wie das in Hesekiel 18 steht. Wenn er keinen mehr sandte, dann konnte das nur heißen, dass die Zeit der Gnade in dieser Situation abgelaufen war und ein Gericht für Israel bevorstand. Das ist in unseren Tagen nicht anders. Wir, die Gemeinde Jesu weltweit, wir sind Mahner und Rufer zugleich. Noch ist es Zeit, für gottlose Menschen umzukehren. Aber der Tag kommt, wo wir als Gemeinde entrückt sein werden, und dann wird das Unheil über diese Welt hereinbrechen. Ich habe mir so gedacht, was ist eigentlich in diesen Tagen für uns wichtig? Und ich bin da auf einen sehr, sehr einfachen Gedanken gekommen. Wir sollten uns vor allen Dingen in unseren Tagen die Zeit nehmen, in der Gottesfurcht zuzunehmen und zu wachsen. Psalm 86, den die Ilse vorher vorgelesen hat, da heißt es, lehre mich, Herr, deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Denn wenn wir den lebendigen Gott fürchten, wirklich fürchten, dann brauchen wir vor nichts und niemand Angst zu haben oder uns fürchten. Und umgekehrt heißt das, wer sich vor Gott nicht fürchtet, der hat Angst vor allem und jedem. Jemand sagte, Elia sei der größte Prophet der Bibel gewesen. Nun, diese Annahme, die kommt hauptsächlich aus den letzten beiden Versen des Alten Testaments. Eine Prophetie, die Auswirkungen bis in die Zeit des Neuen Testaments hinein hatte. 28 Mal kommt sein Name in den Evangelien vor. Deshalb unter anderem, weil er in allen vier Evangelien genannt wird. Und immer waren diese Worte von der Erwartung der Erfüllung dieser Prophetie geprägt. Da heißt es in Malachia 3, 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Die Frage ist nun, hat sich diese Prophetie erfüllt? Ist Elia gekommen? Eine Antwort finden wir im Evangelium, in den Evangelien. Lukas Kapitel 1 ist davon die Rede, wie der Engel Gabriel, der vor Gott steht, zu Zacharias in den Tempel und ihm ankündigt, dass seine Frau schwanger werden würde und einen Sohn gebären. Und er soll ihm den Namen Johannes geben. Und da heißt es weiter ab Vers 14, und er würde zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Nach seiner Geburt und seinem Auftreten, da war er also schon erwachsen, in Johannes Kapitel 1 wird er gefragt, wer bist du? Und da heißt es im Vers 20, und er bekannte und leugnete nicht, ich bin nicht der Christus. Und sie fragen, was bist du denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete nein. Die nächste Stelle ist in Matthäus 17, ich komme da gleich nochmal auf das Vorhergehende drauf. Da heißt der Berg der Verklärung. Ihr kennt nämlich die Geschichte, nehme ich mal an. Jesus auf dem, die Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes gehen mit Jesus auf den Berg. Jesus wird verwandelt und es erscheinen Mose und Elia und sie besprechen mit Jesus seinen Ausgang, den er in Jerusalem haben sollte. Diese Vision ist vorbei, die die Jünger da gesehen haben. Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, denn sie haben ja eben Elia gesehen. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Und jetzt kommt Vers 13, der wichtige. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen sprach. Das heißt, kurz gesagt, Elia war der Vorläufer des Johannes. Nun, auf dem Berg der Verklärung war auch Mose. Und Mose war ein Vorläufer Jesu. Im 5. Mose Kapitel 18, das sagt Mose zum Volk: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Elia, der Vorläufer des Johannes des Täufers, und Mose, ein Vorläufer Jesu. Eine kleine Hausaufgabe für euch, wenn ihr wollt. Versucht doch mal parallel zu sehen, was Elia, also welche Verschiedenheiten es gibt und welche Parallelen es gibt zwischen Elia und Johannes, dem Täufer, und zwischen Mose und Jesus. Kapitel 17, Vers 1 im 1. Könige, da heißt es: Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und das ist jetzt der Beginn dieses Lebensbildes, Elisa. Wir sehen in diesen Versen dreierlei. Einmal, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Auftraggeber ist der lebendige Gott. Und als zweites, vor dem ich stehe, das ist das Verhältnis des Elia zu Gott. Und das dritte, wenn es in diesen Tagen Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort, das ist Gottes Dienstanweisung an Elia. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Auftraggeber, also der lebendige Gott. Diese Erkenntnis ist dem Elia nicht über Nacht zugekommen oder zugefallen, sondern in ihm gewachsen, und natürlich wurde das auch geoffenbart. Damit etwas wächst, braucht es Zeit und was sonst noch dazugehört. Und ich denke, wenn wir an unser eigenes geistliches Leben denken, dann wissen wir in etwa, was das für uns bedeuten kann. Es ist gut, wenn wir mit unserem Verstand erfasst haben, dass der Gott, der sich in der Bibel offenbart, der einzige, der wahre und der lebendige Gott ist. Besser ist es aber, wenn wir diesen Gedanken in unserem Herzen zutiefst verinnerlichen, dass er sozusagen ein Bollwerk wird in unserem Herzen gegen jede Art von Angst, gegen jede Art von Widerstand des Feindes des Evangeliums. Und uns als Bollwerk schützend und stärkend umgibt. Vor Zeiten habe ich mir mal einen Gedanken zugelegt, einfach, das ist jetzt nichts Neues, ja, aber das sage ich sehr oft schon in meinem Leben, habe ich das schon gesagt und sage das immer noch: Dieses Bollwerk, das ich in meinem Herzen verankert habe und das ich möchte, dass das nie und nimmer bis zu meinem letzten Atemzug nicht aus meinem Herzen entfernt wird. Das heißt, ich bin Kind des lebendigen Gottes, gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Und nichts, weder unter noch über oder auf der Erde oder in den Himmeln der Himmel, kann mich aus der Hand meines Vaters rauben. Das ist das, was ich möchte, dass das in mein Herz hineinsinkt, als eine Wahrheit, die mich mutig macht, die mich überwinden lässt und die mir auch hilft, mich vor Gott zu fürchten. Und wenn ich euch heute Morgen einen Gedanken mit nach Hause geben will, dann ist es der: Fasse mein Herz, das Gebet des David, fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Als wäre Elia vom Himmel gefallen, so erscheint er plötzlich und völlig und vor allen Dingen völlig furchtlos vor dem König Ahab. Mit einer solchen Gerichtsbotschaft war das Licht lebensgefährlich. Aber seine Furcht vor dem lebendigen Gott war viel, viel größer als die vor dem König. Sein Verhältnis zu ihm, vor dem ich stehe. Das bedeutet, der Prophet Elia hat Zeit in der Gemeinschaft mit Gott verbracht. Dabei hat Stehen nicht unbedingt mit Nichtgehen zu tun. Stehen verstehe ich als ein Innehalten unseres Herzens in der Gegenwart Gottes. Und da kann man auch einen Spaziergang machen in der Natur oder irgendwas machen, wo man nichts denken muss, aber kann sich konzentrieren auf die Gegenwart Gottes. Hier ist die Quelle der Kraft und der Furchtlosigkeit dieses Mannes zu finden, weil er vor Gott steht. Und das Schöne ist eben, dass dieser Zugang, den Elia da hatte, den haben wir alle auch. Und das Dritte, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort, die Dienstanweisung Gottes an seinen Propheten. Von Gott gegebene Vollmacht ist mir da als allererstes eingefallen. Nicht die Götzen Baal und Aschera sagen, wo es wettertechnisch lang geht, sondern einzig und allein der Schöpfer und Urheber des ganzen Universums, der auch das Klima und das Wetter in seiner Hand hält. Und Elia war sein Sprachrohr. Er war mutig, weil er Gott mehr fürchtete als alles andere. Und die Vollmacht ist eine Nebenwirkung der Stille und der Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen uns nicht darum bemühen, dass wir stärker werden und vollmächtiger. Wir werden einfach still vor Gott. Und wie gesagt, eine sehr positive Nebenwirkung ist die Vollmacht. Es wäre schade, wenn jemand von euch glauben würde, dass Elia ein außergewöhnlicher Glaubensgigant gewesen wäre in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Der Heilige Geist sieht das anders. Jakobus Kapitel 5, da heißt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also Elia war einer von uns. Und was ihn dazu befähigt hat, das zu sein, was er war, das habe ich euch gerade versucht zu sagen. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Amen.